Deutschlandfunk Kultur heute.
Wenn der Künstler Georg Baselitz sich über Nazikunst im Museum beschwert, dann kann er davon ausgehen, dass er gehört wird. Konkret geht es um ein Bild des im Nationalsozialismus populären Künstlers Adolf Ziegler in der Pinakothek der Moderne in München, über das sich Baselitz echauffiert hat. Damit stand eine Frage im Raum, die immer wieder mal diskutiert wird. Gehört Kunst, die der Ideologie des Nationalsozialismus zuzurechnen ist, ins Museum, in die Öffentlichkeit? Genau das wurde gestern und heute auf einer Tagung in Bamberg diskutiert. Wir sprechen gleich darüber. Zuerst aber soll es hier um eine Ausstellung gehen, die sozusagen die Schattenseite dieser Thematik beleuchtet, die sogenannte entartete Kunst. Der Säuberungsfuror der Nationalsozialisten fegte 1937 durch die Museen. Die Werke von Künstlern wie Otto Dix, Oskar Kokoschka, Paula Modersohn-Becker, Wassily Kandinsky und viele, viele mehr verschwanden. Mit einigen, die als verwertbar galten, wollte man aber noch Geld machen. 1939 wurden zum Beispiel 125 Arbeiten in einer Auktion beim Kunsthändler Theodor Fischer in Luzern versteigert. Auch Georg Schmidt, der damalige Direktor des Kunstmuseums Basel, ersteigerte einige Werke und legte damit den Grundstein für die Sammlung der klassischen Moderne in seinem Haus. Mit dieser Geschichte setzt das Museum sich nun in der Ausstellung Zerrissene Moderne auseinander. Nicht zum ersten Mal. Schon in den 1970er Jahren hatten Museumsmitarbeiter diese Ankäufe beleuchtet. Ich habe die Kuratorin Eva Reifert, zuständig für die heute startende Schau Zerrissene Moderne, gefragt, welche neuen Erkenntnisse es denn heute gibt.
Ja, ich glaube, vor allem hat sich der Blick auf die Sache sehr verändert. Und das ist natürlich hochinteressant in unserer Zeit, dass die Bewertungen plötzlich auch andere werden oder sich verschieben. Wir haben hier jetzt gemerkt, dass sich Georg Kreis, der also dieses Buch geschrieben hat, was in den 1990er Jahren rauskam und dann 2017 auch nochmal eine Neuauflage erfahren hat, dass der sich ganz stark mit den Archivmaterialien beschäftigt hat. Das waren dann Zeitungsartikel und kleinere Arbeiten. Und die Zeiten haben sich eben so verändert, dass für mich ganz klar war, dass wir den Blick erweitern müssen. Also dass wir diese ganze Geschichte nicht nur als Rettungsgeschichte erzählen können, nach dem Motto Basel hat also Werke entarteter Kunst gerettet, sondern sehr stark auch schauen müssen, was dieses Auswählen der Nationalsozialisten, damit sie Devisen ins Land kriegen, mit dem Kanon angerichtet hat, also mit dem, was man kennen kann.
Was haben Sie denn dazu herausgefunden, dazu, was das mit dem Kanon angerichtet hat?
Wir gucken ja aus dem Ausland, wenn auch aus dem sehr nahen Ausland, in der Deutsch-Schweizer Grenzregion auf Deutschland. Und da ist unser Blick schon ein anderer. Und wir schauen auf die deutsche Moderne natürlich immer durch das, was wir in der Sammlung haben. Also das ist wie die Brille, die wir aufsetzen, wenn wir auf die deutsche Kunst gucken. Und uns konnten nur Werke erreichen, die uns von den Nationalsozialisten angeboten wurden. Nach dem Motto, damit können wir im Ausland noch Geld machen.
Und da gab es ja vor allen Dingen diese eine berühmte Auktion in Luzern von Theodor Fischer, aus der das Kunstmuseum Basel auch Werke erworben hat.
Genau, die Auktion in Luzern ist ein ganz wichtiger Punkt dieser Neuverteilung von Kunst in der Welt, kann man sagen. Also einige der berühmtesten Werke in amerikanischen Museen zum Beispiel stammen vermittelt über mehrere Stationen auch aus dieser Auktion. Aber es gab eben auch, und das ist das Besondere an der Basler Geschichte, die Tatsache, dass unser Direktor damals, Georg Schmidt, direkt nach Berlin gefahren ist, um dort mit den Kunsthändlern, die mit der in Anführungsstrichen Verwertung dieser Kunst, also dem Verkauf ins Ausland betraut waren, direkt zu verhandeln. Und der hat sich dort also Kunst angeschaut und dann auch Werke direkt aus Berlin nach Basel schicken lassen. Das ist eben auch was, was Sie in der Ausstellung erzählen, diese Werke wieder zusammenzubringen.
Der war auch mit Hildebrand Gurlitt im Kontakt.
Ganz genau, Hildebrand Gurlitt und Karl Buchholz sind die zwei der vier Kunsthändler, die sich bei Georg Schmidt melden. Die Dokumente sind auch ausgelegt in der Ausstellung und die quasi signalisieren, wir haben von Ihrem Interesse gehört, kommen Sie doch nach Berlin. Also sie laden ihn regelrecht ein. Georg Schmidt ist mit einer gewissen, er sagt hinterher, glaube ich, es sei auch ein wenig naiv gewesen, also jedenfalls war er sich, glaube ich, des enormen Risikos auch nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, ist er also nach Berlin gefahren und hat sich dort direkt im Depot in Schloss Schönhausen, wo diese international verwertbaren Werke gelagert waren, umgeschaut. Und das, was jetzt, weil Sie nach neuen Forschungsergebnissen fragen, uns eben mit neuer Klarheit bewusst geworden ist, ist, dass Schmidt sich eben nicht einfach nur eine Liste hat schicken und vorsetzen lassen, sondern dass er bewusst fragt, wo ist denn zum Beispiel Oskar Schlemmer? Und er kommt dann in ein Depot, das er als einen Werkschuppen beschreibt später, und lässt sich dort eben auch Werke zeigen, die die Nationalsozialisten nicht für international verwertbar halten. Und deswegen haben wir 5 solcher Werke auch in die Sammlung aufgenommen.
Das heißt, Sie würden es so interpretieren, dass er gezielt Kunst gerettet hat?
Das ist eine Frage, wo ich, glaube ich, sagen würde, das kann jeder beantworten, wenn er durch die Ausstellung gegangen ist. Wir sehen in den Dokumenten, dass er sich der einmaligen Chance zu diesem historischen Zeitpunkt bewusst ist, etwas aufzuholen, was in Basel 30 Jahre lang versäumt wurde, nämlich eine moderne Sammlung aufzubauen, gerade auch mit deutscher Kunst. Er spricht aber eben auch zusammen mit Paul Westheim, dem jüdischen Kunstkritiker, in einem Briefwechsel, den wir auch in der Ausstellung haben, davon, dass er jedes Werk, was über die Grenze gekommen ist, wie einen geretteten Menschen begrüßt hätte. Also ihm ist bewusst, dass diese Art von Kunst, die ihm angeboten wird, eben auch aus einer unmittelbaren Bedrohung rettet. Das ist wahr.
Im Endeffekt heißt es aber, dass es ist eine sehr ambivalente Situation, auch 85 Jahre danach. Also man kann natürlich heute auch die Motivation derjenigen auch nicht mehr nachvollziehen. Also wie viel Grauzone es da sozusagen gab, an guter Absicht sozusagen und auch in dem Bewusstsein vielleicht Bilder zu bekommen, die man zu anderen Zeiten auch teurer hätte bezahlen müssen.
Naja, die Frage der Preisgestaltung, die Sie da ansprechen, die ist eine sehr komplexe, denn Sie müssen sich vorstellen, dass das nationalsozialistische Regime diejenigen waren, die die Preise gemacht haben. Und die haben ganz, ganz bewusst diese Kunst, die sie ins Ausland verkaufen wollten, extrem niedrig bewertet angesetzt, weil sie in der schizophrenen Situation waren, dass sie ja etwas herabwürdigen wollten und deswegen nicht hochpreisig verkaufen konnten, aber trotzdem natürlich die größtmöglichen Einnahmen dafür erzielen wollten, weil sie Devisen brauchten. Das heißt, die Preisgestaltung ging von den Nationalsozialisten aus. Und die niedrigen Preise, die quasi gezahlt wurden, sind natürlich nicht mit heutigen Preisen vergleichbar. Das waren sicher Preise, die damals marktkonform waren. Und das, was eben in der Ausstellung deutlich wird, ist, dass dieses breite Spektrum der Meinungen, was auch sich in unseren Dokumenten niederschlägt, also wir legen alle Kunstkommissionsprotokolle aus, also die Protokolle der Sitzungen dieses Gremiums, was auch für Ankäufe zuständig ist. Und dann projizieren wir die unterschiedlichen Meinungen noch an die Wand. Also das heißt, im zentralen Raum, direkt neben den Tierschicksalen, sieht man, dass eben diese Fragen gestellt werden. Ist es eine gute Idee, da zu kaufen? Das Wort, was dann fällt, ist immer unsympathisch. Ja, also diese unsympathische Situation. Und in einem Vorprotokoll heißt, ist sogar von einer großen Schweinerei die Rede. Mhm. Das machen wir ganz sozusagen wandfüllend, kann man sich da hinsetzen und 20 Minuten dieses gesamte Meinungsspektrum anschauen, was damals herrschte. Trotzdem ist natürlich die Frage auch interessant, was wäre gewesen, wenn Basel nicht gekauft hätte. Denn wir haben zum Beispiel von den 20 Werken, die uns aus Berlin dann nach dem Besuch von Georg Schmidt dort im Berliner Depot geschickt wurden zur Ansicht, eben 9 zurückschicken müssen und 2 davon sind zerstört. Sagen wir genauer, verschollen. Wir wissen nicht, was damit ist. Ein Otto Dix und ein Oskar Schlemmer. Das heißt, das liegt ja auf der Hand, dass das Werke sind, die wären hier in Sicherheit gewesen. Und die Tatsache, dass sie zurückgeschickt wurden, ist dann sozusagen die Voraussetzung dafür, dass sie heute nicht mehr existieren.
Eva Reifert, Kuratorin der Ausstellung Zerrissene Moderne im Kunstmuseum Basel, in der die Ankäufe des Hauses von sogenannter entarteter Kunst beleuchtet werden.